Ihr seid immer noch beim lesewütigen Kaffeekränzchen, heute mit dem Thema Mikrokosmos Mietshaus. Wir haben drei Romane vorgestellt bekommen. Birgit hat den Roman Rechnung offen von Inger Maria Malke vorgestellt. Das Buch spielt in einem Mietshaus in Neukölln. Die Autorin erzählt von Figuren, die ein Leben führen, hart am Rande der Katastrophe entlang. Rosmarie stellte den Roman vor Lucia Binar und die russische Seele von Wladimir Wertlib. Hier kämpft die 83-jährige Lucia gemeinsam mit dem missionarischen Studenten Moritz gegen den der Gentrifizierung geschuldeten Abriss ihres Hauses. Nebenbei erfährt die Leserin tiefe Einblicke in die jüdische Vergangenheit des zweiten Wiener Bezirks. Und Isa hat das Buch gelesen, eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens von Juliana Kalnay. Der surrealistische Debütroman spielt in einem vierstöckigen Wohnhaus in einer unbekannten Straße an einem unbekannten Ort. Hier atmen nicht nur die Wände, sondern die Bewohnerinnen überbieten sich gegenseitig an Kuriosität und Rätselhaftigkeit. Beim Hören eurer Buchvorstellung hat sich mir der Gedanke aufgedrängt, wie sehen diese Häuser denn überhaupt aus, Rosmarie? Wie ist es bei dir, bei Lucia Binar bzw. Wladimir Wertlib? Hat er irgendwie beschrieben, wie das Mietshaus aussieht?
Also die Häuser, die in diesem Viertel stehen, sind alle ungefähr um die 100 Jahre, ein bisschen älter, alt und sind wohl auch, stehen wohl in diesem ehemaligen Judenviertel. Und da sind zum Beispiel Stockwerke beschrieben, die es so bei uns gar nicht gibt, zum Beispiel das Mezzanin. Dieses Mezzanin ist ein zusätzliches Stockwerk, was eingeführt worden ist, um die sogenannte Stockwerksteuer zu umgehen. Da hat man dann praktisch durch Einfügen von nominalen Zwischengeschossen wie den Halbstock, Tiefstock, das Hochparterre, hat man einfach die Anzahl der Geschosse erhöht und musste aber dafür keine Steuern zahlen. Also das ist schon, glaube ich, also da gibt es natürlich diese hohen Räume, diese normalen Stockwerke und dann gibt es immer diese Zwischengeschosse. Mhm.
Diesen Ausdruck, den kenne ich überhaupt nicht. Ist das ein Wiener oder ein österreichischer Ausdruck wahrscheinlich? Ne?
Also das Wiener Rathaus ist wohl ein Beispiel dafür, dass da kann man sich das angucken, diese Zwischengeschosse.
Aha. Birgit Malke, beschreibt die auch das Haus so ein bisschen näher?
So ein bisschen
näher,
ist es beschrieben. Ich glaube, es ist so ein ganz typisches Berliner Mietshaus aus der Gründerzeit mit diesen großen Treppenhäusern, den schönen Treppen, geschwungenen Treppengeländern und so. Ich glaube, also es werden die Geschichten von fünf Partien erzählt. Das ist ja eigentlich nicht allzu viel für so ein Berliner Haus, aber man muss ja bedenken, dass die Decken auch hoch sind. Also so oft sind es gar nicht so viele Stockwerke und sie sind trotzdem recht hoch. Genau, und das befindet sich eben in Berlin-Neukölln und die Bewohnerschaft, die ist schon nicht mehr so die ganz ursprüngliche, aber auch noch nicht so die ganz gentrifizierte ja, reichere, sondern ich glaube, sie beschreibt so eine Zwischenzeit, ja, wo quasi Leute sich ein Stück weit ein bisschen nach Neukölln geflüchtet haben, die durchaus studiert haben, die durchaus irgendeinen Beruf haben oder so, aber die sich so in ganz schrägen Lebenslagen befinden.
Ja. Und Isa bei Juliana Kalnay?
Ja, also man weiß nicht, in welcher Stadt, in welcher Straße. Man weiß, dass das Haus vier Stockwerke hat mit Souterrain und einem Anbau. Auf jedem Stockwerk wohnen, glaube ich, drei Mietparteien. Es hat irgendwie einen Hinterhof oder einen kleinen Garten, weil da findet man ein Grillfest statt. Und ich denke auch, dass da die Rita da schon geboren ist, 70 plus auf jeden Fall ist das Haus. Es ist auf jeden Fall ein Altbau, es fällt auch öfter der Strom aus und solche Dinge. Ja, mehr weiß man nicht über dieses Haus.
Oh. Bei deiner Buchvorstellung, da schwirrt einem ja wirklich der Kopf vor lauter Menschen, die da vorkommen. Das ist ja wirklich kurios.
Ja, Das ist auch, wenn man das Buch liest, man muss sich wirklich ein bisschen reinschaffen, weil es sehr, sehr kurze Kapitel sind, oft nur eine Seite und die nicht mal voll, die zum Teil aus Ich-Perspektive, zum Teil in dritter Person geschrieben sind und oft steht nur das Stockwerk drüber als das Stockwerk rechts oder so. Und man muss sich so ein bisschen durchwursteln, wer jetzt denn gerade wieder am Erzählen ist. Aber es schlüsselt sich nach und nach auf und das ist eigentlich auch das Raffinierte an diesem Buch, mhm. dass ihr das wirklich auch gut gelingt, finde ich, mhm. der Autorin Juliana Kalnay.
Mhm. Und haben die Personen dann irgendwie auch eine Art von Beziehung dann so miteinander? Erfährt man da im Buch so etwas drüber oder ja?
Ja, ich finde dafür, dass es sie eigentlich sehr skurrile Situationen und Personen beschreibt, sind die Dynamiken aber irgendwie sehr vertraut. Also einfach so Dinge wie, es wird getratscht im Treppenhaus, manche beobachten, manche klotzen durch die Tür, Spione, wenn ihnen was komisch vorkommt. Es wird geholfen, es gibt Menschen, die überhaupt nicht wahrgenommen werden, es gibt Leute, die sind verstritten. Es gibt einmal ein Fest hinterm Haus, wo alle dabei sind. Es gibt Gerüche und Geräusche, die einem stören. Ne? So diese Dinge, die eigentlich typisch sind in so einem Haus. Und es gibt ein paar Menschen, die auch nähere Beziehungen haben. Aber viele ist es auch relativ distanziert, ne? So unterschiedlich.
Mhm. Ja, das hört sich bei Malke ja ein bisschen anders an. Also
ja, es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit der Kalnay, weil auch diese einzelnen Geschichten, man weiß auch immer gerade nicht, wer gerade erzählt, das wechselt relativ schnell und trotzdem kristallisieren sich dann richtige Lebensgeschichten und auch eine Art Plot innerhalb von einem halben Jahr irgendwie raus. Aber was die Beziehungen untereinander angeht, ist, glaube ich, das Thema von der Malke, dass es eben nicht Beziehungen sind, ja, dass zwar Begegnungen stattfinden, aber nicht wirklich Begegnungen. Also es sind weder zeigen sich die Leute, noch interessieren sie sich für die anderen. Ja. Es finden so eine Art Nicht-Begegnungen statt.
Mhm. Sehr kurios. Und ja, bei dir, Rosmarie, wie ist es bei Lucia Binard?
Also Lucia Binard, in dem Haus von ihr sind die ganzen Altmieter ja weitgehend ausgezogen aufgrund von Alter oder weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und die Wohnungen sind nicht wiedervermietet worden. Und der Vermieter hat dann, so sozial wie er war, hat dann halt die Obdachlosen reingenommen und die Punks und Flüchtlinge. Und die Beziehungen, die dann da entstehen, das ist auch eine Entwicklung im Roman. Am Anfang sind die sehr konflikthaft, klar, weil das die machen halt Party die ganze Nacht und sind rüpelhaft und gemein und die Türen stehen überall offen und wie gesagt, sein Geschäft mache alle irgendwo, weil das ja alles nicht mehr funktioniert. Man leert die Kübel dann auf den Hinterhof. Aber die Lucia Binard ist einfach eine sehr standfeste Persönlichkeit und freundet sich eben mit diesem Moritz an, der Student, der eben die Straßennamen umbenennen will. Und die Punks bekommen sie dann schon wohl auf ihre Seite. Das Ganze hat ja tatsächlich auch einen tatsächlichen Hintergrund. 2014 ist eben auch ein Haus genau in diesem Bezirk in Wien, haben sich die Bauermieter mit den Obdachlosen verbündet und dann wurde das natürlich mit einem Wahnsinnsaufgebot von Polizisten, 1700 Polizisten mit Wasserwerfern und Panzern haben dieses Haus geräumt. Und darauf bezieht sich wohl der Wertleb in seiner Beschreibung von diesem Haus. Also die Beziehungen sind am Anfang ja praktisch nicht gegeben und am Ende schon so, dass man also miteinander auskommt. Wobei natürlich die sowohl die Punks als auch die, Obdachlosen und die Geflüchteten sehr klischeehaft beschrieben werden. Also da wird ein Klischee nach dem anderen runtergerissen.
Aber im Prinzip ist es eine relativ klassische Gentrifizierungsgeschichte
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Also der Häuserwilli, dieser Immobilienhai, der macht halt alles, was man halt so klassisch macht, um die seine Häuser zu entmieten und dann teuer zu sanieren. Hat dann auch schon im Transdanubien, wie es im Roman heißt, Grund und Boden aufgekauft und hat da billig irgendwelche hässlichen Seniorenwohnungen aufgezogen, wo er die Leute dann halt damit bescheidet, die dann auszieht, ihr könnt dann hier da wohnen und auf die Pfütze gucken.
Ist es bei Inga Maria Malke oder bei Juliana Kalnay, ist es auch Antrieb oder Thema Gentrifizierung? Also in Berlin würde ich denken, das ist vielleicht, kommt vor in dem Roman.
Ja, also die Maike beschreibt das ja schon. Ich habe das ja auch in meiner Besprechung ein bisschen beschrieben. Mhm. Die Dönerbuden werden zu so ein bisschen glänzenden Hipster-Cafés. Es vermehrt, in einem Zitat kam auch vor, eben, dass jetzt vermehrt so junge, dynamische Menschen da durchs Viertel fahren. Und also das findet natürlich statt. Ich meine, jeder weiß, dass Berlin, Neukölln, das Viertel ist, das gerade am meisten Wandel durchmacht oder das im Grunde schon sehr angesagt ist mittlerweile. Ne? Aber trotzdem beschreibt sie eben auch so eine Art Zwischenstadium, wie ich vorher schon gesagt habe. Und zum Beispiel im Erdgeschoss wohnen diese Drogendealer, also so Kleinstdealer, die irgendwie Hasch verkaufen und versuchen, ihre Schlepper abzubezahlen, Schwarzafrikaner, ohne Heizung und so. Also das gibt's da alles auch noch. Es ist noch nicht durchgentrifiziert sozusagen.
Ja.
Ja, Juliana Kalnay in Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens. Es ist eigentlich gar kein Thema Gentrifizierung. Also dadurch, dass man einfach nicht weiß, was ist das für ein Haus, wo steht es eigentlich. Man weiß auch eigentlich nicht, wovon diese Menschen leben, die da wohnen. Man weiß nicht, wem dieses Haus genau gehört. Es gibt einen Hinweis bei dieser leerstehenden Wohnung, dass dann außen irgendwie ein Schild hingemacht wird, zu vermieten von einer Immobilienfirma. Aber das ist alles. Also es ist eher so ein... Es schwebt so ein bisschen im luftleeren Raum. Ich glaube, das ist auch nicht ihr Anliegen, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, sie spielt einfach mit diesem Mikrokosmos, um da verschiedenste Menschen auf kleinstem Raum irgendwie miteinander in Kontakt zu bringen. Und ja, aber nicht dieses Thema von diesem Haus und von dieser Gegend, wo das Haus ist.
Mhm. Dieser Mikrokosmos Mietshaus, meint ihr, da steckt dann noch mehr dahinter? Also soll das vielleicht eher eine Gesellschaft eben darstellen oder so? Was denkt ihr? Was denkst du bei Kalnay?
Also ich habe bei ihr den Eindruck, oder sie sagt auch in Interviews, dass sie eigentlich sehr stark literarische Kurzformen liebt, dass es für sie einfach eine Möglichkeit war, eben literarisch ganz viele so kleine Ideen in ein Buch zu bringen, indem sie diese ganzen Ideen halt in ein Haus gesteckt hat und eben sehr raffiniert dann auch verknüpft und verbandelt hat. Diese Figuren sind auch nicht wirklich psychologisch durchdacht. Ich glaube, es geht ihr wirklich drum, ja, fantastische Ideen auszuspinnen. Die Figuren sind eher ein bisschen Prototypen, die einfach absurde Dinge tun und absurde Dinge erleben, die man einfach nicht im Alltag erlebt. Und,
sehr gutes Recht als Schriftsteller.
Das ist ein gutes Recht, ja. Also es gibt schon diese Dinge, dass dann eben im Treppenhaus, es gibt auch so Kapitel, das sind so Zweiergespräche, auch so dialogisch gesetzt, ne? Kleine Dialoge im Treppenhaus, wo man einfach auch sehr bewusst hat, dass es in einem Haus ist, ne? Und dieses, dass sie halt immer voneinander auch Dinge mitkriegen, ne? Diese Nähe, die ein Haus auch einfach ein Mietshaus im Grunde auch einem schicksalhaft einfach damit konfrontiert, ob man das will oder nicht. Mhm. So.
Bei Inga Maria Malke, du hast ja auch schon gemeint, dass sie einem so eher so einen Spiegel vorhalten will.
Ja, also einerseits ähnlich wie bei Kalnein benutzt sie natürlich auch diesen Mikrokosmos Mietshaus, um Lebensgeschichten, Personen darzustellen. Im Gegensatz, wie du gerade gesagt hast, es ist eigentlich gerade andersrum. Sie leuchtet die komplett psychologisch aus, diese Figuren. Und eben verbindet die durch so kleine Begegnungen, die stattfinden oder mehr oder weniger auch nicht stattfinden. Ja. Aber es ist, ich glaube, angelegt ist es als Gesellschaftsroman. Es soll wirklich zeigen, wie unverbindlicher Beziehungen werden, wie Leute nicht mehr schaffen, ihr Leben wirklich in den Griff zu kriegen, nicht mehr wissen, wofür sie leben, was sie wollen, wie es weitergehen soll und so weiter, ja, in einer Welt, die halt komplexer wird und die viel Unsicherheit zu bieten hat. Und ja, ich habe ja schon in meiner Besprechung auch gesagt, das ist zum Teil super gelungen und diese Tendenzen gibt es ja ganz unzweifelhaft. Und trotzdem provoziert mich daran auch was, weil ich diese ganz negative Weltsicht so einfach nicht habe, ja, sondern eben denke, was Menschen auszeichnet, ist eine Empathiefähigkeit. Und wir kennen alle Leute, die keine Empathiefähigkeit haben, aber wir kennen dann doch eben das Gros der Leute, die das durchaus haben, ja, und die anderen Menschen mit Interesse begegnen. Und das ist oft überraschend eigentlich. Mhm. Und diese Menschen kommen hier nicht vor. Ja, und so die völlige Absence dieser für mich normalen Menschen, die macht mich ein bisschen ärgerlich da drin. Mhm. Also da denke ich, das stimmt so nicht.
Es hört sich schon eher nach was sehr Unmenschlichem an.
Ja, sie beschreibt eine absolute Kälte halt in der Gesellschaft, aber gleichzeitig beschreibt sie ihre Personen liebevoll und ganz genau, ja, ganz detailliert, und man versteht schon irgendwie, warum die so sind, wie sie sind. Ja. Mhm. Also es hat so beides, ja, aber keine Person hat irgendeinen Ansatz mal von Selbstlosigkeit oder sowas, was man ja dann doch oft auch mal findet in der Gesellschaft.
Mhm. Wie ist es bei Wertlib?
Also, ich denke mir so, ein Thema von dem Buch ist auch, neben vielen anderen, diese in Würde alt werden. Also, die Lucia Binard muss sich ständig gegen das wehren, dass ihr im Alter einfach jede Würde genommen wird, angefangen von dieser Elisabeth, bis dass sie besteht ja darauf, in diesem Haus auch zu sterben, in dem sie geboren wurde, und dass man ihr dieses Recht streitig macht, spricht auch ein Stück weit für den Zustand der Gesellschaft, der dann sagt, hier, die Alten können ausziehen und sonst wohin gehen. Also das ist so das Einzige, wo ich denke, dass das damit eben auch so ein bisschen ein Abbild von Gesellschaft hier wiedergegeben wird. Also so, die wird mehrfach genannt, dass sie, als sie noch in der beruflich tätig war, dass man sie respektiert hat und dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, dass man sie ein bisschen von oben herab und so weiter behandelt. Und genauso, als sie sich dann bei ihrem Vermieter beschwert, dass jetzt hier die Punks eingezogen sind und die Fäkalien im Korridor rumliegen oder so, dann wird ihr halt gesagt, ja, sie wird nicht ernst genommen. So, das ist so ein durchgängiges Thema eigentlich im Buch, was ich auch ganz schön, schön beschrieben finde. Hm.
Ich würde vielleicht noch was nachschieben zu Juliana Kalnay, weil es gibt ja schon diese Entwicklung im Buch mit diesem Verschwinden von Personen, und ich denke, das ist ja jetzt auch kein Zufall. Und wenn ich das jetzt so genauer überlege, denke ich, hat es schon auch so eine Tendenz von Auseinanderfallen von einer Gemeinschaft und Auseinanderfallen von Beziehungen und Auflösen dieser Hausgemeinschaft auch. Da ist schon, schwebt auch immer so was Unheilvolles drunter an Atmosphäre auf jeden Fall. Und das ist sicher kein Zufall, also denke ich.
Ja, gerne Also Isa, du hast ja schon ein bisschen was erzählt zu der literarischen Verarbeitung bei der Juliana Kalnay. Gibt es da noch mehr, was du da sagen könntest?
Ja, ich habe ja schon einiges gesagt. Eben. Also wie gesagt, es sind kleine Kapitelchen unterschiedlicher Stile. Sie hat auch verschiedene literarische Vorbilder gehabt, wo sie mit Sachen gespielt hat. Es gibt auch welche Seiten, da stehen gerade mal zwei Sätze. drüber steht oft nur das Stockwerk, es ist Stockwerk rechts oder Erdgeschoss rechts, wir oder so. Ja, ist einfach literarisch ganz spannend, finde ich. Also.
Und man kann sich aber auch zurechtfinden in dem Buch, also beim Lesen. Es ist nicht zu verwirrend oder zu...
Es ist verwirrend, aber man kommt rein und man muss sich drauf einlassen, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich mehrmals lesen.
Ja, oder wirklich diese einzelnen Abschnitte einfach auch in sich. Man kann die wirklich auch in sich genießen. Ne? Also so als, die sind wirklich in sich auch rund. Und es gibt immer so kleine Bögen, ein Geruch oder ein Stichwort, was ins nächste Kapitel leitet, aber was nicht unbedingt... inhaltlich damit zu tun hat.
Bei Malke?
Ja, bei Malke würde ich vielleicht zwei Sachen sagen. Erstens, das Buch hat tatsächlich Witz, auch wenn das jetzt hier nicht so rauskommt. Es hat so einen bösen Witz, den ich zum Teil auch wirklich sehr genossen habe. Ja, zum Beispiel geht Lukas immer in Karstadt, um dort zu spielen und die Verkäufer lassen das zu und dann irgendwann, da heißt es dann, ja, die Verkäufer, die gucken dann weg und warten halt drauf, dass echte Kinder kommen, die was kaufen oder so. Ja, also so, es hat immer so, weißt du, so kleine böse Bemerkungen drin, die schon Spaß machen. Was sie auszeichnet, ist einfach, dass sie mit einer unglaublichen Genauigkeit Personen zeichnet. Die haben alle eine richtige Lebensgeschichte. Man erfährt ganz viel über jede einzelne Person, die da drin vorkommt. Ja, und, also man lernt die wirklich kennen. Und irgendwie, man interessiert sich auch sehr für die. Also man will auch wissen, wie es weitergeht. Mhm. Das schafft sie gut und es ist sehr, sehr dicht geschrieben. Ich weiß nicht, bei dem Stück, das ich vorgelesen habe, fällt es vielleicht auch auf, was da alles an Informationen drin sind, nur in diesen Gedanken, die sich Ebba macht, während der andere da steht und nach der Großmutter fragt. Mhm. Also das sind so ihre Stilmittel, würde ich sagen. So ein kleiner sarkastischer Witz und diese unglaubliche Genauigkeit, mit der sie die Figuren zeichnet.
Das heißt, man kann irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen, warum die Personen so handeln, wie sie handeln.
Ja, absolut. Es hat alles seine Logik. Man will es. Trotzdem sind es ja von ihr erfundene Personen, sage ich jetzt mal. Also so in sich hat das alles, kann man das alles wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es gibt, finde ich, so einen Trend in der Literatur, den zum Beispiel Julie C. oder auch Jonathan Franzen in seinem letzten Buch, also es gibt so einen Trend, Beziehungen so desolat darzustellen, ja, wie sie es hier tut. Und das sind alles Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich total schätze, aber diesen Trend, den kritisiere ich, den finde ich nicht gut, den finde ich nicht richtig.
Ja, und Wladimir Wertlib?
Ja, es ist
wie
total
hat er seinen
nett.
Roman geschrieben?
Es ist sehr, sehr nett.
Nett?
Es gibt vielleicht auch nicht die richtige Vokabel. Also es ist sehr unterhaltsam, sehr witzig. Also er hat auch so ähnlich sehr viel Sarkasmus. Hat auch ein reichhaltiges Personal, wo auch sehr genau beschrieben wird, jede einzelne Figur wird mit einer Lebensgeschichte ausgestattet. Und es ist immer, also es gibt eigentlich auf jeder Seite was zu kichern. Das macht großen Spaß und es ist auch in einem schönen Stil geschrieben. Also in den Rezensionen habe ich gelesen, dass da an Bulgakov, Mais und Margarita angelehnt wurde, da sehe ich halt diesen Viktor Viktorowitsch, dieser Zauberer oder Illusionskünstler, der dann letztlich alle Beziehungen auflöst und alles zum Guten bringt oder zum Schlechten, je nachdem, dass der wahrscheinlich am ehesten eine Anlehnung findet an diesen Roman von Bulgakov. Also es ist wirklich, ich habe es zweimal gelesen, ich habe es zweimal gerne gelesen. Ohne dass es mir langweilig wurde, oh, auch das zweite Mal nicht.
Das ist doch auch eine schöne Empfehlung. Ja, wir sind schon wieder, wenn ich auf die Uhr gucke, schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Sag doch bitte nochmal Titel und Autor, Autorin der Bücher, bitte.
Ich habe vorgestellt Rechnung offen von Inga Maria Mahlke. Das ist 2013 im Berlin Verlag erschienen, hat 285 Seiten und kostet 10 Euro.
Und ich habe vorgestellt von Wladimir Wertlib, Lucia Binar und die russische Seele. Das ist erschienen im Deutige Verlag 2015. Es ist gebunden und kostet 19,90 Euro.
Und das dritte Buch, Juliana Kalnay, eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens, erschienen 2017 im Klaus-Wagenbach Verlag Berlin, hat 187 Seiten, die gebundene Ausgabe kostet 20 Euro.
Diese Sendung wird am Freitag, dem 15. Juni, bei Radio Dreieckland um 11 Uhr wiederholt. Danke möchte ich sagen an Eva, die die Technik heute gemacht hat für uns. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis nächsten Monat.
Tschüss! Tschüss.